Willkommen bei Parlament erklärt. Schön, dass Sie zuhören. Ich heiße Katharina Brunner.
Und mein Name ist David Riegler. Heute eröffnen wir mit dieser Folge eine Serie über den Weg der Frauen im Parlament.
Frauen hatten es nämlich lange schwer, offiziell politisch engagiert oder gar Politikerinnen sein zu können. In zukünftigen Folgen wollen wir die Pionierinnen, die ersten Politikerinnen im Parlament porträtieren.
Dafür müssen wir aber zuerst einen genauen Blick auf die Rolle des Geschlechts in der Geschichte und der Politik werfen. An der Uni Wien ist Gabriella Hauch dafür Expertin. Sie ist seit 2011 Professorin für Frauen- und Geschlechterforschung am Geschichte-Institut an der Universität Wien.
In der Entwicklung der bürgerlichen Moderne, man könnte das so ansetzen mit der Französischen Revolution 1789, wo also eine ganz neue, nämlich nicht mehr ständische, gottgewollte Gesellschaftsform verwirklicht werden sollte, sondern eben eine demokratische beziehungsweise darauf fußend, dass der Mensch frei und gleich geboren ist. Also der Gleichheitsgedanke, der Freiheitsgedanke war eben seit dieser Zeit durchgängig für die Österreichische Republik, jetzt nicht für die Diktaturen, beherrschend. Und da muss man sagen, dass bereits ganz am Anfang dieses Feld des Politischen für den männlichen Bürger, also wirklich für den Bürger gedacht war und nicht für die Bürgerin. Das ist zwar nicht festgestanden von Anfang an und wir haben in der Französischen Revolution genauso wie in der Wiener Revolution von 1848 die Forderung, dass eben auch Frauen zu Bürgerinnen werden sollten, dass Frauen das Wahlrecht bekommen sollten, dass Frauen studieren sollten. Aber das war irgendwie eine Zeit eigentlich eines langen Kampfes, dass das Feld des Politischen nicht auf das männliche Geschlecht reduziert ist.
Das Geschlecht war im Feld des Politischen also eine Ausschlusskategorie. Es war egal, in welche bürgerliche Schicht man geboren wurde, welcher Religion man angehörte. War man Frau, galt man per se offiziell als unpolitisch und konnte politisch nicht mitbestimmen.
Auch die ganzen Institutionen des Politischen, das Parlament, die Landtage, Gemeinderat, Ausschüsse, wie das alles funktioniert, war eigentlich eine Kreation von Männern für Männer. Und das ist einfach ganz was Wichtiges, was eben bis jetzt ins 21. Jahrhundert nach wie vor weiterwirkt. Also diese beiden Komponenten sind zu bedenken.
1849 wird im Vereinsgesetz festgelegt, dass Frauen nicht Mitglied in politischen Vereinen sein dürfen. Davor durften sie das auch nicht, aber es hat keinen expliziten Gesetzesparagraphen dazu gegeben.
Die erste russische Revolution von 1905 hat in Russland das allgemeine Männerwahlrecht gebracht. Das war damals eine Sensation, denn Russland galt mit seinem Zarentum und den halbfeudalen Strukturen als rückschrittlich.
Und diese Nachricht, dass in Russland das allgemeine Männerwahlrecht eingeführt worden ist, hat in Wien spontan 250.000 Menschen auf die Straße gebracht. Also das war so eine große Demonstration, wie es seitdem nur beim Lichtermeer Anfang der 1990er Jahre gegeben hat. Und in diesem Augenblick hat sich die Sozialdemokratie, die also die politische Kraft war, diese Menschenmassen auch im Zaum halten zu können oder führen zu können, in diesem Augenblick hat die Sozialdemokratische Partei und auch die Frauen gesagt, okay, jetzt wir treten von unserer Forderung nach dem Frauenwahlrecht zurück. Schauen wir doch, dass zuerst die Männer das Wahlrecht bekommen, die werden dann mit hoffentlich großen Mehrheiten ausgestattet sein und im Reichsrat das Frauenwahlrecht durchsetzen können.
Das allgemeine und gleiche Männerwahlrecht wurde in Österreich im Jahr 1907 eingeführt. Davor konnten manche Frauen wählen, wenn sie der sogenannten Kurie des Großgrundbesitzes angehörten. Das heißt, ihr Besitz hat es ihnen erlaubt, einen männlichen Boten mit ihrer Stimme zu entsenden. Die Kurien aber wurden mit dem allgemeinen und gleichen Männerwahlrecht abgeschafft und so durften alle Männer wählen, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht sie waren. Dieser Schritt hat zwar vielen Gesellschaftsschichten die politische Mitsprache gesichert, der Ausschluss der Frauen hat aber seinen Höhepunkt gefunden.
Die Erwartung, dass nun die Männer mit ihrem neuen, stärkeren Mitbestimmungsrecht für das Frauenwahlrecht kämpfen werden, wurde vorerst nicht erfüllt. Erst mehr als 10 Jahre später, ab dem Jahr 1918, durften Frauen wählen. Warum genau zu diesem Zeitpunkt?
Einerseits war das natürlich, weil Frauen sich dafür engagiert und nicht locker gelassen haben. Andererseits hat es die gesamte politische Situation möglich gemacht. Die Eliten in den Verlierermächten des Ersten Weltkrieges haben sich vor dem Vormarsch des Kommunismus gefürchtet. Kriegsheimkehrer und Menschen, die in der Heimat geblieben sind, wie Landarbeiter oder Fabriksarbeiter, hatten das Potenzial, gemeinsam eine sozialrevolutionäre Masse zu bilden.
Die Umbruchsstimmung war also spürbar. Der Erste Weltkrieg war zu Ende und die frühere Monarchie war als Staatsform nicht mehr tragbar. In welche Richtung es gehen soll, war aber nicht absolut klar.
Weil ja nicht klar war, wohin geht's. Auf der einen Seite haben wir diese, muss man sagen, den Gedanken oder den Traum von Kommunismus, Sozialismus anhängenden Massen auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch bewaffnete Formationen, für die das nicht klar war, dass das jetzt eine Republik werden sollte oder von einer Rätedemokratie schon gar nicht die Rede, sondern die waren schon Vertreter auch noch von Monarchie oder von undemokratischen autoritären Regimen. Also es war kein Bürgerkrieg, aber es war eine sehr, sehr angespannte Situation.
Das war im Sommer und Herbst 1918, also bei der Übergangsphase von der Monarchie bis zum Ausrufen der Republik am 12. November 1918. Und da die Sozialdemokratie bei den Verhandlungen in dieser Zeit viele Zugeständnisse in anderen Bereichen gemacht hat, pochte sie auf das Frauenwahlrecht.
Und die Sozialdemokratie hat das Frauenwahlrecht immer am Papier vertreten, aber in der Situation war es klar. Sie haben also jetzt ihrem christlich-sozialen und deutschnationalen gegenüber viele Zugeständnisse gemacht. Gerade in Bezug auf Enteignung, auf Sozialisierungen von Infrastruktur, Sachen von großen Betrieben etc., dass sie auch so argumentiert haben, das Frauenwahlrecht können wir uns jetzt nicht auch noch wegnehmen lassen.
Bei der Wahl zur Konstituierenden Nationalversammlung am 16. Februar 1919 haben dann 8 Frauen ein Mandat errungen. 7 Sozialdemokratinnen und 1 Christlichsoziale. Die allererste Frau am Rednerpult im Parlament war die sozialdemokratische Abgeordnete Adelheid Popp. In der ersten Sitzung des neu gewählten Parlaments am 3. April 1919 sprach sie über die Abschaffung des Adels.
Es war so ein doppeltes Zeichen. Einerseits die Abschaffung einer Bevölkerungsgruppe, die anscheinend natürlich oder gottgewollt über dem Rest der Bevölkerung positioniert war. Und auf der anderen Seite spricht das gerade eine Frau. Eine Frau, die quasi per Geschlecht bis vor einige Monate vorher also weder sich politisch engagieren hat dürfen, noch wählen hat dürfen. Also ich habe das als ganz, ganz besonders schöne Geste empfunden. Also man kann irgendwie sagen, dass die weiblichen Nationalratsabgeordneten in der Ersten Republik wirkliche Frauen waren. Also sie haben sich gefühlt als Delegierte der weiblichen österreichischen Bevölkerung und das war ihre Aufgabe. Und das ist rundherum gegangen, vor allem um die sozialrechtliche Absicherung von den massenhaften Frauenerwerbsbereichen. Das waren die Heimarbeiterinnen, die Hausgehilfinnen und dann auch noch die sozialrechtliche Absicherung von Ammen und Hebammen.
Die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist heute wie damals aktuell. Immer hat man an ein bestimmtes Familienkonstrukt gedacht. Ein Vater, der die gesamte Familie ernährt, eine Mutter, die nicht erwerbstätig ist und sich um Haushalt, Kinder und Ehemann kümmert. Nach dieser Logik war klar, dass Männer mehr verdienen müssen. Auch unter den Politikerinnen gab es Stimmen, die diesem Konstrukt nicht widersprochen haben.
Zum Beispiel Anna Boschek. Sie war Gewerkschafterin. Die erste Frau, die in den Parteivorstand der Sozialdemokraten gewählt wurde. Und war eine der ersten Frauen im Parlament. Zuvor hat sie selbst in Fabriken oder als Heimarbeiterin gearbeitet. Und war maßgeblich an der Einführung des 8-Stunden-Arbeitstages beteiligt.
Und Anna Boschek hat, es gibt die Protokolle davon, nie dagegen gesprochen, sondern auch sie war Teil dieses Projekts, die traditionelle, im ABGB festgeschriebene bürgerliche Familie, nämlich mit erwerbsarbeitendem Vater, der so viel verdient, dass die Frau nicht erwerbstätig sein muss, sondern sich um ihn und die Kinder und die Reproduktion kümmert, dass das in dieser Zeit des Chaos nach dem Ersten Weltkrieg wieder überhaupt ermöglicht wird oder wieder hergestellt wird.
Ein großer Teil der Bevölkerung hat dieses Bild der Familie aber nie gelebt. Die Frauenerwerbsquote lag bis zu den 1950ern immer bei über 40%.
Was die ersten Frauen und ihre Reden im Parlament ab 1919 auszeichnet, sind ihr Mut, ihre Freude daran, sich mit den anderen Politikern zu messen und ihre starken Forderungen. Ein Beispiel ist die Sozialdemokratin Emmy Freundlich.
Und die hat erzählt aus einem Ausschuss, wo es eigentlich über neue Schulgesetze für Mädels gegangen ist, dass da drinnen in dem Ausschuss Kollege Jerschabek von der christlich-sozialen Fraktion gemeint hätte, Frauen mit kurzen Kleidern und Bubikopf hätten keine weibliche Eigenart. Und sie hat das da thematisiert im Plenum, im Nationalrat und gesagt, dass das einfach so nicht geht. Und das sieht man einfach, diese Selbstbewusstheit, die sie gehabt hat. Also sie hat sich ihre Definition nicht wegnehmen lassen.
Selbstbewusstsein und die Bereitschaft, die Gleichberechtigung für Frauen über die Fraktion zu stellen, zu der man gehört. Das hat sich 1927 gezeigt.
Der Tiefpunkt ist 1927, da sind überhaupt nur 6 Sozialdemokratinnen im Nationalrat, keine christlich-soziale, keine deutsch-nationale. Und dann kommt es meiner Meinung nach zu zwei ganz zentralen Dingen, nämlich vor der Nationalratswahl 1930 schreiben die katholischen Frauen ihrem Parteivorstand einen Brief, dass die katholische Frauenorganisation, das waren damals 180.000 organisierte Frauen, keinen Wahlkampf macht, wenn nicht eine Frau an sicherer Stelle in den Nationalrat kommt. Und bei den Deutschnationalen, die ja viel kleiner waren, da drohen die Frauen ihrem Parteivorstand, dass sie, wenn nicht eine Frau an sicherer Stelle kandidiert wird, die Kandidatur, die unabhängige Kandidatur der österreichischen Frauenpartei unterstützen würden. Und auch da kommt eine sichere Frau dann in den Nationalrat, obwohl beide Parteien sehr viel Mandate verlieren.
Mit diesem Solidaritätsakt schließen wir unsere Folge über die Zeit, in der Frauen sich ihren Weg in die Politik und ins österreichische Parlament erkämpft haben. Das Thema wird in weiteren Folgen wiederkommen. Wir porträtieren die ersten Frauen im Parlament. Wir freuen uns, wenn Sie dranbleiben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für Anregungen, Feedback oder Fragen schicken Sie uns ein Mail an podcast@parlament.gv.at.
Wir hören uns wieder am Montag in 2 Wochen.